Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin der Max und heute werfen wir mal wieder einen kleinen Blick voraus auf Serien-Highlights. Konkret, auf welche Serien können sich besonders Science-Fiction-Fans freuen? Dafür habe ich mir heute den größten Sci-Fi-Fan aus der Redaktion eingeladen. Hallo Andrea.
Hallo Max. Piu, piu, piu.
Piu, piu, piu. Was war denn dein größtes Sci-Fi-Highlight bisher dieses Jahr?
Gute Frage, weil es gab tatsächlich einige. Mich hat, glaube ich, am meisten überrascht Paradise. Aber da können wir nicht so viel drüber reden, weil sonst verraten wir, warum es Sci-Fi ist. Aber na, da reden wir später ja noch, weil die Serie wieder zurückkehrt. Und du?
Ich schwanke zwischen Severance Staffel 2 und Murderbot.
Ja, Murderbot bei mir auch. Großer Platz in meinem Herzen.
Ein großer Platz. Dann schauen wir mal, welche Serien das vielleicht noch toppen könnten demnächst. Und ich sage, auf ins Streamgestöber. Bereits zum Anfang des Jahres haben wir im Streamgestöber unsere meist erwarteten Serien 2025 gerankt und Sci-Fi-mäßig war da auch auf den vorderen Plätzen schon einiges los. Und wenn wir jetzt mal auf das bisherige Serienjahr zurückschauen, wir hatten Severance, Murderbot, Eternauta, Doctor Who, Black Mirror, Upload, Strange New Worlds.
Den Xenomorph.
Und nicht zu vergessen, auch Andor, ja, Andor dürfen wir nicht vergessen und natürlich Alien Earth. Der kleine Xeni. Also Sci-Fi-Fans konnten sich echt nicht beklagen bisher dieses Jahr. Andrea, stimmst du mir dazu?
Da stimme ich dir zu. Als sehr großer Sci-Fi-Fan bin ich dieses Jahr ziemlich gut auf meine Kosten gekommen.
Genau. Und Alien Earth war jetzt so die letzte große Sci-Fi-Serie bei Disney Plus natürlich, stand am Anfang des Jahres auf Platz 1 unserer Vorfreudeliste. Ob sie diese Erwartungen auch erfüllen konnte, ist jetzt eine andere Diskussion, die wir nicht ausführen. Aber wir beide wollen deshalb jetzt heute einmal vorausschauen, welche spannenden Sci-Fi-Serien erwarten uns denn noch die restlichen Monate des Jahres und etwas weiter in die Zukunft geschaut, auch 2026, damit ihr jetzt schon mal eure Merklisten mit ganz viel Vorfreude füllen könnt. Ich dachte tatsächlich erst, das würde eine recht überschaubare Liste werden. Es wären gar nicht so viele Sci-Fi-Serien. Ja, was habe ich mich getäuscht? Wir haben für diesen Podcast alle bekannten Starts gesammelt, welche neuen Sci-Fi-Serien, welche neuen Staffeln voraussichtlich bis Ende 2026 starten. Und das waren so viele, dass wir schlussendlich unsere Auswahl von 20 Titeln, das war schon hart umkämpft, da reinzukommen.
Wir haben den Rotstift gezückt und es sind viele übrig geblieben, aber nicht alle.
Genau, es starten natürlich noch viel mehr, aber wir haben jetzt die, auf die wir uns besonders freuen, uns konzentriert. Das heißt, Andrea und ich stellen euch gleich erstmal 11 kommende neue Sci-Fi-Serien der nächsten Monate vor, die unserer Meinung nach besonders spannend klingen. Und im Anschluss werfen wir noch einen Blick auf unsere liebsten Sci-Fi-Serien, die 2025 und 2026 mit neuen Staffeln zurückkehren. So, und bevor wir uns jetzt gleich auf die kommenden Sci-Fi-Serien stürzen, gibt's hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv streamen. Du willst noch mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Welt von Magenta TV 7 Tage kostenfrei. Und für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den Magenta TV Megastream-Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ für nur 30 Euro monatlich. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, wir starten jetzt erstmal mit zwei neuen Serien, die dieses Jahr noch kommen. Und danach bewegen wir uns dann langsam ins nächste Jahr vor mit dieser Vorschau. Da die Serien für nächstes Jahr noch alle noch gar keine Starttermine haben, gehen wir die Titel in einer willkürlichen und von uns festgelegten Reihenfolge durch. Vielleicht halten sich ja die Streamer dran und nehmen einfach unsere Reihenfolge, in der sie die dann veröffentlichen. Im Idealfall. So. Und du darfst jetzt mit dem größten Kracher noch anfangen, der dieses Jahr noch startet.
Der größte Kracher, der jetzt mittlerweile ein Startdatum hat, war auch, glaube ich, auf Platz 2 oder Platz 3 unserer meist erwarteten Serien des Jahres. Wie hieß er damals noch?
Waikaro 339.
Waikaro 339.
War der geilere Titel, muss man einfach so sagen.
Tatsächlich, jetzt klingt es nach einer ARD-Serie. Und zwar, soll nicht abwertend klingen, aber geht in eine bestimmte Richtung. Die Serie heißt Pluribus und hat den deutschen Zusatztitel Glück ist anstecken. Der Titel ist ein bisschen abtörnend, aber ich sag euch, wie es ist. Es ist vermutlich das größte und beste und krasseste, was dieses Jahr noch so kommt, generell im Serienbereich an Neustarts. Da es sich um die erste Serie von Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan handelt, nach seinem Breaking Bad und Better Call Saul-Universum. Und es erwarten uns 10 Folgen voller wahnsinnigem Sci-Fi-Mashup mit so ein bisschen andere Genre-Einschläge. Zahlreiche Networks haben sich natürlich die Köpfe eingeschlagen, metaphorisch gesprochen, mit den Geldbündeln gewedelt, um diese Serie haben zu können. Letztlich ist Apple TV Plus als Sieger aus dem Rennen gegangen. Am 7.11., also der 7. November, markiert euch den Groß im Kalender. Dann kommt nämlich Pluribus. Glück ist ansteckend. Worum geht's denn eigentlich? Es geht, mittlerweile weiß man auch, worum es geht tatsächlich. Es geht um eine erfolgreiche, aber sehr bittere und sehr mürrische, sehr unglückliche Autorin in Albuquerque, da wo auch Breaking Bad spielte. Also wir bleiben in derselben Stadt. Und sie scheint nun die einzige zu sein, die gegen ein neues Virus immun ist. Und dieses Virus verwandelt die Welt in, ja, alle Menschen, die es haben, werden glücklich und zufrieden, plötzlich. Also so das Gegenteil von einem Großteil der Menschen auf der Welt, wie sie jetzt sind. Und sie ist die Einzige, die dagegen immun ist und muss quasi als unglücklichste Person auf Erden jetzt die Welt vor dem Glück retten. Was auch immer das zu bedeuten hat, EW, also das amerikanische Nachrichtenmagazin, hat da schon reingeguckt und hat es beschrieben als eine visuell atemberaubende, oft zum Lauthals loslachende Mischung aus Science-Fiction, Horror und charakterbasiertem Drama. Das klingt toll. Vince Gilligan kann das einfach und das klingt wirklich, wirklich toll. Und Apple hat doch direkt 2 Staffeln bestellt, um da nichts anbrennen zu lassen. Und die Hauptrolle spielt Rhea Seehorn. Sie war als Kim Wexler in Better Call Saul dabei. Und Vince Gilligan hat die Rolle extra für sie geschrieben. Er wollte sie von Anfang an für die Rolle haben. Und nun hat er sie und hat das für sie geschrieben. Ich glaube, das wird groß und geil. Und da kommt kein Serienfan vorbei dieses Jahr. Punkt.
Punkt. Pluribus.
Pluribus. Glück ist ansteckend.
Dann kommen wir noch zu einer Serie, die hat noch keinen direkten Starttermin, aber sie soll noch dieses Jahr starten. Und das, die heißt The Copenhagen Test. Und das ist so ein Mix aus Spionage, Thriller und Sci-Fi. Also Andreas, 2 große Genres. klingt ein bisschen so wie die Sci-Fi-Version von Jack Ryan. Es geht nämlich um einen Geheimdienstanalysten namens Alexander Hale, dessen Gehirn gehackt wird. Frag mich nicht, wie das funktionieren soll.
So ein bisschen wie in diesem Ben Affleck-Thriller, Paycheck?
Wahrscheinlich. Also irgendjemand überwacht alles, was er sieht und hört. Und so muss Alexander dann rund um die Uhr den Schein wahren, während er herauszufinden versucht, wer ihn überwacht und warum. Gibt bestimmt eine große Verschwörung.
Stell ich mir schwierig vor.
Spannend ist natürlich der Cast der Serie. Die Hauptrolle spielt nämlich Simu Liu. Shang-Chi aus dem MCU bekannt. Und Melissa Barrera spielt auch die 2. Hauptrolle, bekannt aus Scream 5 und Scream 6 unter anderem. Und natürlich noch mehr tollen Filmen. Und produziert ist das Ganze von James Wan, ein großer Horror-Maestro, der jetzt auch mit seinem Conjuring-Universe nochmal alle Rekorde gebrochen hat mit dem letzten Teil, den er aber nur produziert hat. Genau, und Serienschöpfer der Serie ist aber Thomas Brandon, der zuvor viel für die Fantasy-Serie Legacies geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob Ihnen das gut empfiehlt für Sci-Fi, aber mal gucken.
Genau, hat noch kein Startdatum, aber die Serie ist seit März 2025 abgedreht, kommt also noch demnächst auf uns zu, in den USA bei Peacock und in Deutschland dann bei Sky.
Das klingt gut. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken, auch wenn ich den Namen des Protagonisten nicht so catchy finde wie Jack Ryan und wie sie alle heißen.
Ja, das muss knackiger, kürzer sein, ne?
Wie Alexander Hale.
Ja.
Hale.
Hale klingt so weich, ne? Das klingt nicht hart genug.
Ja, das muss
Alex
das muss
Cross.
Sich anfühlen so. Wie in ein Chips beißen. So muss ich einen Namen anfühlen. Na, wir sind gespannt, ob es trotzdem eine gute Serie wird. Soll ich weitermachen, Max, mit der nächsten Serie?
Ja, führe uns mal ins Drohnenland.
Drohnenland, das kennt ihr vielleicht. Das ist der Titel, also steht vielleicht uns auch in der Realität bevor. Das ist der Titel von einem Roman von dem deutschen Autoren und Journalisten, vor allem Wirtschaftsjournalisten, Tom Hillenbrand. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Der ist ganz relativ bekannt für seine Tech-Thriller auch, Tech-Thriller-Romane, die er schreibt. Und das wird jetzt verfilmt als internationale Koproduktion. Also ich blicke da auf Sachen wie Der Schwarm, was ja zuletzt viel Aufmerksamkeit generiert hat. Über die Qualität müssen wir nicht reden. Es ist eine deutsch-internationale Koproduktion mit Polen, Luxemburg und den Niederlanden und unter anderem Magenta TV und eben dem ZDF. Und ja, worum geht's denn nun in dieser Romanverfilmung? Es spielt in der nahen Zukunft im Jahr 2040. Ich dachte mir erst so, 2040 ist doch ewig weit weg, aber nein, 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 gar nicht. Es sind nur 15 Jahre, Leute. In dieser dystopischen Welt wird das Leben der Menschen in der EU von Tausenden von Drohnen und von künstlicher Intelligenz überwacht. Also ich sage mal so, ansatzweise sind wir da ja schon, aber es wird natürlich auch noch mehr werden. Insofern brandaktuelle Themen. Und die beiden Europol-Agentinnen Art Westerfeld und Nina Bittmann müssen einen Mordfall. Das sind gute Namen.
Wir haben es jetzt mit den Agentennamen heute, ist noch nicht so.
Nina Bittmann, das ist ein Name, den merke ich mir. Sie müssen Mordfall an einem Politiker aufklären. Und bei den Ermittlungen stoßen sie natürlich auf weitreichende Tech-Verschwörungen. Und alles wird Europa in den Grundfesten erschüttern. Bibabo.
Wie immer.
Wie immer, bibabo. Was sehr super und interessant ist und mich so hookt, ist, von wem die Serie ist. Schöpfer und Showrunner ist nämlich Nicolas Dale, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Das war der Produzent von Bad Banks, eine meiner absolut liebsten deutsch-luxemburgischen Serien ever. Die beste deutsch-luxemburgische Koproduktion, die jemals gemacht wurde. Und wer spielt nun die AgentInnen? Das ist auch eine ganz tolle Sache. Oliver Masucci, ihr kennt ihn. Ihr kennt ihn, er ist Art Westerfeld, ihr kennt ihn aus Dark, er ist wieder da oder zuletzt war er auch ganz brillant im Politthriller Herrhausen.
Er hat auch in Der Schwarm mitgespielt, ne?
Und er, wahrscheinlich, da haben doch alle mitgespielt.
Und in Tribes of Europa, nie zu vergessen, seine große Sci-Fi, letzte große Sci-Fi-Serie.
Die große Tech-Sci-Fi-Thriller-Serie, die leider nie fortgesetzt wurde. Shame on you, Netflix. Genau, und Frau Bittmann wird gespielt von Sophie Mosel. Sie spielt, Nina Bittmann und ihr kennt sie zum Beispiel aus der Netflix-Serie Capitani. Und auch mit dabei ist Sibel Kekili. Ihr kennt sie natürlich alle als Shay aus Game of Thrones. Ich weiß, shame on me, leider nicht, was sie sonst noch gemacht hat. Weißt du das, Max?
Irgendein Tatort.
Tatort, genau. kann man immer einwerfen, ne?
When in doubt, Tatort.
Und auch noch andere große Namen wie Alexander Scheer, der hat die Titelrolle in Gundermann gespielt, oder Gies Naber, der hat die Titelrolle in Hagen gespielt, der Hagen. Und es werden 6 Folgen. Ich bin wirklich gespannt. Für deutsche Großproduktionen bin ich immer zu haben, vor allem wenn es ins Genre geht. Ob es dann was wird, ist eine andere Frage, aber ich bin optimistisch. Das gucke ich.
Der Schwarm war ja auch riesig.
Ich habe es auch gerne geguckt, im Gegensatz zu sehr vielen anderen Leuten.
Schauen wir mal,
was
Drohnenland bietet dann.
Drohnenland.
So, und dann vom Drohnenland gibt's einen Krieg zwischen Land und See in The War Between the Land and the Sea bei Disney+. Ich hatte sie schon im Sommer vorgestellt in unserer Vorschau auf die Serienhighlights der zweiten Jahreshälfte. Aber jetzt wurde sie wohl doch verschoben auf 2026. Meine Vorfreude ist trotzdem ungebremst. Das ist nämlich ein Spin-off zur Sci-Fi-Serie schlechthin, Doctor Who. Und ich bin ein riesiger Doctor Who-Fan, deswegen gibt's für mich kein Vorbeikommen an der Spin-off-Serie. Vielleicht erstmal, was das ist. Das Ganze ist eine 5-teilige Miniserie aus der Welt von Doctor Who und konzentriert sich auf einen brodelnden Konflikt zwischen der Menschheit und einer im Meer lebenden Spezies, die sich plötzlich der Welt zu erkennen gibt. und eine drohende internationale Krise. Oder diese Krise muss nun die aus Dr. Who bekannte Geheimorganisation UNIT abwenden, die dem Serienkosmos, in dem Serienkosmos natürlich sehr bekannt ist und im Auftrag der Vereinten Nationen außerirdische Bedrohungen bekämpft. Und die zwei Hauptfiguren der Serie spielen Russell Tovey. Jetzt fällt mir gerade direkt natürlich nichts ein, außer Looking.
Das war super.
Oder Being Human, die US-Serie hat er natürlich auch mitgespielt. Und Gugu Mbatha-Raw.
Andrea, die mit dem besten Namen.
Aus der ersten Staffel The Morning Show. Und Loki hat sie mitgespielt, unter anderem. Genau, und er spielt einen Menschen und sie ein Meerwesen. Es gibt auch schon ein erstes Bild von ihr und sie ist überhaupt nicht wieder zu erkennen. Deswegen kann man schon mal darauf hinweisen, dass sie das ist. Und die müssen zusammen dann diesen Krieg zwischen ihren Völkern verhindern. Und die neue Doctor Who-Serie wurde auch wieder von Russell T. Davies erschaffen, der zuletzt wieder als Showrunner das Franchise übernommen hat. Wirft allerdings auch einen unangenehmen Schatten voraus, denn an dieser Serie hängt das zukünftige Schicksal von Doctor Who, dem ganzen Franchise tatsächlich. Die letzten zwei Staffeln Doctor Who als auch das Spin-off sind nämlich in Kooperation von BBC und Disney Plus entstanden. Allerdings steht jetzt dieser Deal auf der Kippe und soll aber in so eine Entscheidung, ob der verlängert wird oder nicht, soll erst getroffen werden, sobald das Spin-off zu sehen war. Vielleicht schieben sie es deswegen vor sich hin, damit sie noch ein bisschen mehr Zeit haben, um sich das zu überlegen. Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt drauf. Der Start kommt dann nächstes Jahr bei Disney Plus.
Ich finde es sowieso immer spannend, mit wenn das so wie du das gerade erklärt hast, klingt das ja eigentlich ein bisschen mehr nach Fantasy. Aber es ist ja natürlich auch Doctor Who. Ich bin sehr gespannt drauf.
Es sei denn, das sind Aliens, die im Meer leben.
Ja, genau. So wie bei Avatar. Was ja auch Sci-Fi sein soll, offenbar.
Science Fantasy.
Genau, Science Fantasy. Auch absolut legitim. Und meinst du, das kann man auch gucken, ohne Doctor Who alles gesehen zu haben?
Es spielt ja von Doctor Who jetzt nicht so die großen Hauptfiguren mit. Es sind ja neue Figuren, die da im Zentrum steht. Und von den UNIT-Leuten sind da ein paar dabei, die man aus Doctor Who kennt. Aber ich glaube, die Serie wird das bestimmt auch erklären, wer
die
sind.
Vielleicht wird das ja mein Einstieg endlich ins Doctor Who-Universum.
Yay. Sind da auch
das
nur fünf Folgen.
Mit den mehr Leuten.
So, du darfst weitermachen. Ein großes Netflix-Highlight.
Wir kommen nämlich jetzt mal zu Netflix und
Die eine Netflix-Serie.
Nee,
zwei sind es. Kommt noch eine.
Genau, es haben aber die gleichen Leute ihre Finger im Spiel. Bei den Serien, die zurückkehren. Aber dazu kommen wir später. Die Serie, um die es jetzt geht, heißt The Borrows bei Netflix. Kommt irgendwann, voraussichtlich 2026. Und Stranger Things geht ja dieses Jahr zu Ende. Beziehungsweise am 1.1.
Ist das dann Anti-Stranger Things?
Ist jetzt das Anti-Stranger Things von den selben Machern. Also sie fungieren hier aber nur als Produzenten und zwar die Duffer-Brüder. Sie sind ja mit Stranger Things quasi aus dem Boden gestampft für Netflix. Dazumals vor x Millionen Jahren, als Staffel 1 lief und die Kinder wirklich noch jung waren. Und jetzt bringen sie die nächste Serie auch zu Netflix. Es ist ein... Also im Prinzip ist es wieder genau dasselbe, nur nicht mit Kindern bzw. Jugendlichen, sondern mit RentnerInnen. Also worum geht's in diesen 8 Folgen? The Borrows spielt, gar nicht so einfach auszusprechen wie Stranger Things. The Borrows spielt in einer scheinbar idyllischen SeniorInnen-Siedlung, die von den Duffer-Brüdern als Paradies für RentnerInnen tituliert wurde. Als eine Bedrohung aus einer anderen Welt in der Gemeinde auftaucht und den älteren Leuten dort ihre wertvollen Erinnerungsstücke stiehlt, müssen sie sich als unwahrscheinliche Helden und Heldinnen zusammenschließen und um das kämpfen, wovon sie am wenigsten haben, Zeit.
Oh.
Das finde ich schon ganz intriguing. Und sehr intriguing ist auch der Cast. Da gibt's natürlich ein paar ältere Herrschaften, die wir aber auch ganz viel aus 80er und 90er Klassikern und Nullerjahre Klassikern kennen, und zwar Bill Pullman und Gina Davis. Mhm. Bill Pullman natürlich kennen wir alle noch von dazumals aus Independence Day und Lost Highway. Ich weiß gar nicht, was er zuletzt so gemacht hat. Und Gina Davis natürlich der ganz große Name hier aus Thelma und Louise oder Beetlejuice. Sie war auch in den 80ern riesig und in den 90ern. Und immer natürlich immer noch sehr bekannt. Auch mit dabei Alfred Molina.
Mhm.
Immer noch vor allem mein Liebling als Doc Ock aus Spider-Man 2. was ja mittlerweile auch schon wieder eine ganze Weile her ist.
Er war ja auch Doc Ock in Spider-Man No Way Home, ne?
Stimmt, genau. Gut, dass du es nochmal erwähnst. Da haben wir noch ein jüngeres Beispiel. Und ich weiß gar nicht, wie man ihren Namen ausspricht. Alfre Woodard. Alfre. Naja, sie ist auf jeden Fall auch aus 1000 Milliarden Sachen bekannt.
Hat Desperate Housewives.
Desperate Housewives ist auch das Erste, was mir einfällt. Und bald ist sie auch hier in Remnick zu sehen, als eine der mit einer größeren Rolle. Das ist die neue Serie vom Blacklist-Macher, die im Oktober startet. Und ja, ich finde, das alleine ist schon spannend, und noch spannender wird's, wer denn nun die tatsächlichen Showrunner sind,
nämlich die wirklich dahinter stehen.
Die wirklich das Ganze gemacht haben und nicht nur unter Anführungszeichen produziert. Jeffrey Addis und Will Matthews, die haben eine der besten Netflix-Fantasy-Serien überhaupt gemacht, und zwar Der dunkle Kristall, Ära des Widerstands. Ja, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr euch den Podcast anhören über die traurig leider abgesetzten Serien, wo Max drüber geredet hat.
Ich werde bestimmt noch ein paar Podcasts finden, wo ich über Der dunkle Kristall schwärmen kann.
Ja, also The Boroughs, quasi on the heels vom Abschluss von Stranger Things, wird das bestimmt spannend.
Wo auch noch nicht so wirklich klar ist, ist das jetzt Sci-Fi, ist das Fantasy, das kann alles sein, irgendeine andere Dimension, irgendwas, was den Rednern die Zeit stiehlt, man weiß nicht.
Es klingt
das,
auch
was Magisches ist oder was Science-Fiction-mäßiges.
Und es geht auch so ein bisschen um Erinnerungen, könnte auch irgendwie ein bisschen eine größere Parabel sein über Erinnerungsverlust und so. Ich bin sehr gespannt drauf. Also vor allem, um mal zu gucken, was die Duffer Brothers abseits von Stranger Things so drauf haben.
Und die haben nicht das Problem, dass die zu schnell altern, die Stars, wenn man 3 Jahre auf eine Staffel wartet. Es kann andere Dinge passieren innerhalb von 3 Jahren. Es ist ein anderes Risiko.
Wir wollen hier gar nichts prophezeien und freuen uns auf jeden Fall auf die Rückkehr dieser tollen Alltime-Stars.
So, und dann komme ich zur nächsten Serie. Noch eine Serie, die ich schon mal vorgestellt habe, die jetzt aber doch erst nächstes Jahr erscheint. Und zwar ist das The Beauty. Die kommt zu FX in den USA und in Deutschland zu Disney Plus. Und es ist eine neue Ryan Murphy Serie. Yay! Mhm. Und zwar ist das eine Adaption der Comicreihe The Beauty und einzuordnen irgendwo zwischen Sci-Fi Thriller und Mystery Horror. Und das Konzept dahinter ist richtig abgefahren. Es klingt so ein bisschen wie ein Mix aus The Substance und It Follows. Nur mit Agenten und weltweit. Es geht nämlich, Achtung, um ein sexuell übertragbares Virus namens The Beauty, das sich in Windeseile ausbreitet, weil sich viele Menschen willentlich damit anstecken. Das Virus hat nämlich scheinbar erstmal sehr positive Auswirkungen auf den menschlichen Körper und führt zu perfekter Haut, definierten Muskeln und makelloser Schönheit. Und im Zentrum der Geschichte stehen 2 ErmittlerInnen, die Verbrechen im Zusammenhang mit diesem Virus untersuchen und entdecken, dass der globale Beauty-Hype, der dadurch ausgelöst wird, also alle schlafen miteinander, damit sie schön werden, vielleicht doch tödliche Konsequenzen mit sich bringt.
Oh oh.
Vielleicht ist Schönheit nur von kurzer Dauer. Ja, das klingt jetzt alles etwas kryptisch noch, die Story, aber ich bin auf jeden Fall gehookt, allein schon wegen diesem eine Pandemie mit sexuell übertragbarer Schönheit. Das klingt schon ja, so abgefahren. Und vor allem bin ich auch gehookt wegen des Casts. Es spielen unter anderem mit Evan Peters, bekannt aus allen Ryan Murphy-Serien, Rebecca Hall, Ashton Kutcher, Anthony Ramos und Isabella Rossellini, also viele bekannte Namen und bestimmt noch einige mehr, die jetzt bisher noch nicht enthüllt wurden. Was ich aber auch spannend finde, ist, dass es vielleicht Ryan Murphys ambitionierteste Serie bisher, weil sie international gedreht wurde, unter anderem in New York, Paris, Venedig und Rom, spielt auf der ganzen Welt, und die Serie soll im Frühjahr 2026 in den USA dann bei FX starten und hierzulande bei Disney Plus. Und im Oktober jetzt ist übrigens in New York eine Comic-Con, und da gibt es auch ein Panel zu der Serie. Deswegen hoffe ich, dass es dort erstmalig irgendwie schon bildliche Eindrücke zu der Serie gibt, dass man so ein bisschen schon mal was Greifbares hat.
Ist ja auch Zeit, wenn es dann Anfang 2026 starten soll. Können sie ja auch mal was zeigen. Ich hoffe, die Ermittelnden haben dann auch knackige Namen. Da achte ich ja sehr drauf, wie wir jetzt wissen.
Die habe ich mir natürlich nicht gemerkt. Ich habe den Comic, den ersten Band gelesen. Ich habe mir nicht die Namen gemerkt. Ja, kommen wir aber zu einer Serie, die nächstes Jahr startet und zu der es sogar schon einen Trailer gibt.
Redest du etwa über Star Trek? Starfleet Academy?
Ganz genau.
Die kommt zu Paramount Plus, wie alle Star Trek Sachen aus den letzten 50 Jahrzehnten, könnt ihr auch Star Trek Starfleet Academy dann ab nächstem Jahr, wenn sie startet, bei Paramount Plus streamen. Und ja, das ist wieder mal eine neue Star Trek Serie, da gab es ja diverse in den letzten 10 Jahren. Und Showrunner ist auch unter anderem Alex Kurtzman, der Star Trek seit 2018 generell überblickt. So ein bisschen der Star Trek Kevin Feige quasi. Und gemeinsam mit ihm ist als zweite Showrunnerin an Bord Noga Landau. Sie hat zum Beispiel The Magicians gedreht. Da war sie Showrunnerin. Das wurde ja immer so ein bisschen als Harry Potter für Erwachsene beschrieben. Es kommen 10 Folgen, aber zweite Staffel ist auch schon in Planung. Und worum geht's denn jetzt in dieser ganz neuen Star Trek Serie? Ich finde sie ziemlich spannend, weil sie ganz, ganz, ganz weit in die Zukunft springt. Und zwar ins 32. Jahrhundert. Raumschiff Enterprise zum Vergleich oder auch Strange New Worlds zum Beispiel ja jetzt spielt im 23. Jahrhundert. Die Serie Star Trek Discovery, falls ihr sie geguckt habt, wisst ihr es, falls nicht, sie etablierte ja vor einigen Jahren in einer bestimmten Staffel eine interstellare Katastrophe, die dann mal in weiter Zukunft stattfinden wird. Und deswegen müssen sich jetzt im 32. Jahrhundert Starfleet und die Föderation komplett neu aufbauen. Und es gibt jetzt die titelgebende Starfleet Academy hat jetzt quasi die erste neue Riege von neuen Starfleet-KadettInnen nach
Sternenflottenakademie.
Nach sehr, 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 sehr viel Zeit, nach einigen Jahrhunderten. Und ich finde es insofern schon mal ganz toll, weil Holly Hunter mit dabei ist. Ihr kennt sie zum Beispiel aus Succession oder auch damals von Das Piano. Ich glaube, das wird jedem in Erinnerung bleiben. Und es kommen natürlich auch bekannte Star Trek-Leute zurück. Zum Beispiel Dean Notaro ist wieder dabei als Reno, mein absoluter Fave sowieso überhaupt. Robert Picardo, nicht zu verwechseln mit Picard, dem Seriencharakter, ist als The Doctor wieder mit
nicht
dabei.
Nicht zu verwechseln mit dem Doktor als Doctor Who.
Und Mary Wiseman als Tilly kehrt auch zurück für die Serie. Sie war ja auch bis zuletzt im Hauptcast von Star Trek Discovery dabei. Und auch mit dabei ist Tatjana Maslany, die natürlich, das geht natürlich immer, wir kennen sie aus Orphan Black oder als She-Hulk. Und eine ganze Riege an NachwuchsdarstellerInnen für die KadettInnen, die kannte ich allesamt nicht. Deswegen habe ich mir die Namen auch nicht notiert. Wenn die Serie gelaufen ist, dann werden sie uns bestimmt bekannter vorkommen und natürlich auch Dutzend andere Star Trek Alumnis, die dabei sind. Jonathan Frakes wird mal Regie führen, eh klar. Der Pilot selber wird von Alex Kurtzman inszeniert. Und ja, ich hatte vor langer Zeit mal einen Text geschrieben, wenn sie schon so weit in die Zukunft springen, dann sollen sie doch auch mehr erzählen von der Zukunft. Jetzt machen sie es, finde ich gut. Bin gespannt.
Freue ich mich sehr drauf, vor allem auch Paul Giamatti als Bösewicht.
Stimmt, der ist auch noch mit dabei.
Wird ganz groß. Freue ich mich sehr drauf. Dann kommen wir zur nächsten Sci-Fi-Serie. Also von allen neuen kommenden Sci-Fi-Serien im nächsten Jahr könnte das vielleicht sogar die beste werden. Ich lehne mich mal jetzt sehr weit aus dem Fenster. Der Grund dafür ist, es ist eine neue Sci-Fi-Serie aus dem Hause Apple TV Plus. Und das Ganze hat eine Vorlage, auf deren Verfilmung Fans seit Jahrzehnten hoffen. Und zwar ist es Neuromancer, basierend auf dem gleichnamigen Roman von William Gibson aus dem Jahr 1984. Das war ein bahnbrechendes Frühwerk des Cyberpunk-Genres und ich glaube sogar der Ursprung auch des Begriffs Cyberspace im Science-Fiction-Sinne. Also das hat alles, was man von Cyberpunk erwartet. Eine dystopische Zukunft, korrupte Megakonzerne, gesellschaftlicher Zerfall, Crime-Einflüsse und omnipräsente Technologien, wie zum Beispiel die Matrix. Da gab es schon eine Matrix, bevor es die Matrix gab. Oh. Eine virtuelle Realität des Cyberspace, in die sich die Menschen einklinken können. Einer kann das aber nicht mehr, und zwar Hauptfigur Case, ein Hacker und Konsolen-Cowboy, wie er sich selbst nennt, aus Tokio, dessen zentrales Nervensystem beschädigt wurde, weshalb er jetzt offline ist. Aber ein mysteriöser Auftraggeber bietet ihm eine Heilung an im Gegenzug für seine Hackerdienste. Und aus der Nummer kommt Case dann aber nicht mehr raus, denn wenn er seinen Job nicht ausführt, wird ein Gift in seinem Körper aktiviert. Und das ist aber erst der Beginn einer großen Geschichte, in der es auch um künstliche Intelligenzen geht. Super künstliche Intelligenzen, alles ist da drin.
Super künstliche Intelligenzen oder künstliche Superintelligenzen, beides.
Super KI, nennen wir sie einfach Super KI. Genau, unter anderem, wer spielt denn alles mit? Die Hauptrolle spielt Callum Turner, bekannt als Dua Lipas Verlobter oder auch aus den Fantastic Beasts Filmen oder der Serie Masters of the Air, da hat er die Hauptrolle gespielt. Wer spielt noch mit? Mark Strong, Clémence Poisy, Peter Sarsgaard, Dane DeHaan und Max Irons. Also da sind einige große Namen, bekannte Namen dabei. Ist auch schon abgedreht und ich hoffe, wir müssen nicht allzu lange warten, weil das... Aber weil es sehr effektgeladen sein sollte, wird die Serie, kann ich mir vorstellen, dass die Serie eventuell auch erst in der zweiten Jahreshälfte nächstes Jahr startet. Trotzdem bin ich da sehr gehypt drauf, auch wenn ich noch nichts davon gesehen habe jetzt.
Ja, das wird mega spannend, gerade weil es halt so einer der letzten riesen Dinge ist, die nicht verfilmt wurden.
Ja.
Und jetzt kommt was.
Große Freude.
Ja, freue mich auch drauf.
Und jetzt... Geht's um Nebel
kommen
bei
wir
Netflix.
Zu was, kommen wir zu was, worauf niemand gewartet hat. Auch eine Neuverfilmung von etwas Älterem. Und zwar Human Vapor. Also quasi der menschliche Vape, das menschliche Gas, kommt zu Netflix nächstes Jahr. Und haltet euch fest, ist sehr witzig. Vielleicht sagt euch ja der Film, worauf das zugrunde liegt. Es basiert nämlich auf einem japanischen Sci-Fi-Film namens, also im Englischen hieß er The Human Vapor. Den japanischen Originaltitel habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben.
Der war von Ishiro Honda, dem Godzilla-Regisseur, ne?
Genau, der war nämlich von den Toho Studios produziert, die ganzen Godzilla-Filme gemacht haben, immer noch machen, aus dem Jahr, also die quasi aus Japan, nicht die aus den USA. Toho Studios hat gesagt, wir wollen diesen alten Film von uns aus den 60er Jahren neu auflegen. Deswegen hat jetzt Train to Busan-Macher, also auch ein ganz toller Film, Yeon Sang-ho das Drehbuch geschrieben und verfilmt wird das Ganze von dem japanischen Regisseur Shinzo Katayama. Den kennt ihr vielleicht von Gannibal bei Disney Plus, da wo Leute essen. Hm. Also hat auf jeden Fall auch gute Erfahrung mit Horror, genauso wie natürlich der Train to Busan Macher. Und ja, es geht, wie ihr euch denken könnt, um den Typen, der sich in Gas verwandeln kann. Und dann macht er allerlei üble Dinge. Der üble
kann
Bursche.
Passieren.
Das üble Gas. Ja, also er kann sich, ich weiß nicht, wie es dazu kommt, aber er kann sich in gasförmige Substanz verwandeln. Und dann treibt er durchaus als Einbrecher und auch Mörder sein Unwesen. Auch als Bankräuber hat dann viel Geld. Damit unterstützt er dann eine Tänzerin, die er sehr bewundert. Auch ein bisschen stocky unterwegs, glaube ich.
Ein bisschen der Unbekannte, der Unsichtbare, ne?
Ein bisschen der Unsichtbare. Also ich bin gespannt, ob sie es so zeitgemäß inszenieren wie zuletzt der Unsichtbare mit Elizabeth Moss. Den fand ich ganz toll.
Wenn du unter einer heißen Dusche stehst, weißt du nicht, wer da vielleicht noch mit drin ist, ne?
Wer sich vielleicht im Dampf verbirgt. Wer da so ein bisschen reinspechelt. Ja, mit dabei sind... Shun Oguri spielt die Hauptrolle, den kennen wir zum Beispiel als Ren in Godzilla vs. Kong, also der war auch schon in Hollywood unterwegs. Und Yu Aoi, die hat bisher nur in Japan gedreht, da kannte ich nichts davon. Die beiden spielen die Hauptrollen und ich würde sagen, das ist ein Hit and Miss. Keine Ahnung, ob das was wird, es klingt auf jeden Fall sehr spannend, deswegen wollten wir es euch mal mitbringen.
Weil Netflix auch nicht so viele Sci-Fi-Serien im Programm hat, irgendwie in naher Zukunft. Neue. So, jetzt haben wir aber etwas noch, was ganz Tolles, auf was ich mich sehr freue. The Ghost in the Shell. Nicht Ghost in the Shell, sondern The Ghost in the Shell.
Wie können wir uns unterscheiden von Ghost in the Shell? Haha, ich habe die Idee.
Genau, basiert auf Masamune Shiros Manga, der schon mehrfach adaptiert wurde als unterschiedlichste Anime-Filme, Anime-Serien und nicht zu vergessen eine Live-Action-Adaption.
Über die wir nicht reden.
Scarlett Johansson, was hast du getan? Jetzt soll aber erstmals eine Adaption kommen, die näher am Stil und Vibe der Manga-Vorlage sein soll als alle vorherigen. Ist auch eine Anime-Serie. Und worum geht es, falls ihr noch nie was von Ghost in the Shell gehört habt, dann könnt ihr den Podcast jetzt eigentlich auch direkt ausmachen. Nein, also Ghost in the Shell spielt in einer Zukunft, in der die Grenzen zwischen Mensch und Maschine kaum noch wahrnehmbar sind. Denn dank technologischen Fortschritts kann der menschliche Körper nahezu komplett mit Technik geupgradet werden. Das geht sogar bis zum Gehirn, das durch ein Cyberbrain ersetzt werden kann. Also völlige Vernetzung ist möglich. Und in dieser Welt folgen wir der Soldatin Motoko Kusanagi und ihrem Team der Sektion 9, die Cyberverbrechen aufklären. So zum Beispiel der mysteriöse Fall des Puppet Master. Das war auch, glaube ich, der erste Film und auch der erste Manga-Band. Da geht es um den Puppet Master, einen mysteriösen Hacker, der die Cyberbrains anderer Menschen übernehmen und ihre Körper fernsteuern kann. Wer das wohl ist, da steckt natürlich auch ein großer Twist hinter. Genau, und das Ganze wird produziert von Science Saru, einem Anime-Studio, das vor allem durch die völlig abgefahrene Serie Dandadan gerade einen Namen macht, für Aufsehen sorgt. Genau, allein deshalb ist es schon sehr, sehr interessant, das Projekt. Ich habe alle bisherigen Adaptionen tatsächlich gesehen. Ich mag diese Welt und die Figuren sehr gern und bin gespannt, wie sich die neue Serie von den anderen abheben wird. Und solange es kein CGI-Müll ist, wie die letzte SAC 2045-Serie von Netflix, dann kann es eigentlich nur gut werden. Also irgendwann 2026 kommt, es gab schon so ein paar Produktionsteaser, aber auch noch nicht so wirklich aus der Serie, dass man weiß, wie sieht es jetzt genau aus. Aber ich bin schon sehr, sehr hyped auf The Ghost in the Shell.
Ich freue mich für dich.
Danke. Und weil wir noch nicht genug Cyberpunk hatten.
Kommt gleich der nächste Großknüller.
Genau. Also für Cyberpunk-Fans für 2026 völlige Eskalation, glaube ich. Genau, nicht nur Neuromancer und Ghost in the Shell werden verfilmt, sondern auch Blade Runner, beziehungsweise es kommt eine Serie namens Blade Runner 2099 und nach Alien Earth ist das die nächste Serie, die auf einem Sci-Fi-Meisterwerk von Ridley Scott basiert. Das wird das nächste Kapitel aus dem Blade Runner-Universum. Das wird aber nicht direkt an Ridley Scotts Blade Runner von 1982 oder Denis Villeneuves Blade Runner 2049 anknüpfen, denn der Titel verrät schon, es spielt 50 Jahre später im Jahr 2099. Genau, wir haben die Serie schon öfter im Podcast vorgestellt. Leider kommt sie doch erst nächstes Jahr.
Kommt sie einfach nicht.
Oder sie kommt übernächstes Jahr, wer weiß das schon. Sie ist aber eigentlich schon abgedreht und die stecken gerade mitten in der Postproduktion. Und es ist immer noch nicht so gut wie nichts wirklich bekannt. Es gibt noch kein Bildmaterial, außer es ist bekannt, dass Michelle Yeoh und Hunter Schaefer die Hauptrollen spielen.
Das ist ja schon mal toll.
Das reicht eigentlich schon. Und es geht wieder um Replikanten, also humanoide Androiden, die quasi nicht von Menschen zu unterscheiden sind und von Blade Runnern gejagt werden, sobald sie gefährlich werden könnten. Mehr müssen wir, glaube ich, auch nicht wissen. Ich bin großer Fan dieser Welt und hoffe, dass die Serie auch so das transportieren kann, was die Filme auszeichnete. So eindrucksvolle Cyberpunk-Bilderwelten, philosophische Themen und hoffentlich viel Neonlicht und Regen.
Das wollen wir sehen.
Und das Ganze soll eine abgeschlossene Miniserie sein und die kommt zu Amazon Prime Video. Ich hoffe, das wird eine gute Serie und nicht das nächste Dune Prophecy.
Worüber wir auch nicht mehr reden.
Existiert
worüber
nicht.
Worüber niemand mehr redet.
Das war's dann auch schon von spannenden neuen Sci-Fi-Serien. Und jetzt widmen wir uns den Staffeln und Rückkehrern. Da gibt's natürlich auch einige. Und da fängst du jetzt gleich mit einer Serie an, die wir schon ein paar Mal genannt haben, die auch schon 3 Startdaten hat.
Obwohl sie zu Ende geht.
Genau.
Eieiei, Max, ich platze vor Vorfreude. Es geht natürlich um Stranger Things Staffel 5, die letzte Staffel einer der größten Sci-Fi-Serien, sag ich mal, der letzten 10 Jahre. Oder wann kam Staffel 1? Ich weiß es schon nicht mehr. Ist eine Weile her. Auf jeden Fall geht es jetzt zu Ende. Die Kinder sind erwachsen geworden, spielen aber immer noch Teenager. Es läuft natürlich bei Netflix. Und der erste von 3 Teilen dieser 5. Staffel kommt am 27. November. Dann müssen wir fast einen Monat warten, zum 26. Dezember. Da kommt dann der 2. Teil und der 3. Teil, nur bestehend aus der einen großen finalen Folge, die vielleicht auch 3 Stunden dauert, wir wissen es noch nicht, kommt dann am 1. Januar 2026. Oder weißt du schon, wie lange das Finale dauern wird, Max?
Nee, aber ich traue denen alles zu. Das war ja auch schon das Finale von der 4. Staffel, auch schon ewig lang.
Und natürlich von den Duffer Brüdern, Duffer Brothers, wie sie sich nennen, die mit der Serie als Showrunner berühmt geworden sind. Und die komplette Clique ist zurück. Millie Bobby Brown als Eleven, Finn Wolfhard als Mike, Noah Schnapp als Will, Caleb McLaughlin als Lucas, Gaten Matarazzo als, warte mal, wie hieß
er
nochmal? Dustin, danke.
Sadie es ist Sink. Schon lange her. Man kann es auch verzeihen, dass man einfach nichts mehr weiß.
Ich dachte, ich wüsste es auswendig, aber nein, ich habe versagt. Aber Sadie Sink als Max, das weiß ich natürlich. Und natürlich selbstredend auch Winona Ryder als Joyce, David Harbour als Hopper und auch die ganzen Teenie-DarstellerInnen. Sie sind alle zurück. Und Staffel 5, ich will jetzt nicht spoilern, falls ihr Staffel 4 aus irgendeinem Grund noch nicht geguckt habt. Es war die beste Staffel, also guckt sie, meiner Meinung nach. Sie setzt ein Jahr nach Staffel 4 ein. Die Gruppe will Vecna finden und töten, soweit so gut. Und ja, es wird aber sehr kompliziert, weil das Militär ist in Hawkins auf der Suche nach Eleven.
Wie immer.
Wie immer, nichts Neues. Aber es wird bestimmt richtig geil, weil die finale Staffel soll sich auch wieder mehr auf die ursprüngliche Gruppendynamik konzentrieren, was, finde ich, ja die erste Staffel auch oder generell die Serie ja auch so ausgezeichnet hat in Staffel 1. Und sie hat ein enormes Budget. Staffel 4 war richtig toll.
Eine Milliarde pro Folge bestimmt.
5 Milliarden pro Folge. Netflix geht bankrott.
In der vierten Staffel waren es, glaube ich, 30 Millionen pro Folge.
Das ist völlig wahnsinnig.
Das höchste überhaupt.
Das ist mir unangenehm. Ich will gar nicht drüber reden. Das ist viel zu viel Geld. Aber es hat sich in Staffel 4 ausgezahlt. Ich fand, die hat wirklich richtig gut alles nochmal so zusammengeschnürt fürs Finale.
Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn es draußen kalt und ungemütlich wird, würde ich am liebsten im Bett bleiben und Serien schauen. Und zwar den ganzen Tag. Warum eigentlich nicht? Mit Emma geht das jetzt noch kuscheliger. Zum Beispiel mit der 27 cm hohen Elite Airgrid Matratze. Die hat nicht nur einen Federkern mit 7 Komfortzonen, sondern auch die besondere Airgrid Technologie. Die sorgt dafür, dass ihr auf eurer Matratze geradezu schwebend liegt, egal in welcher Schlafposition. Und die Elite Airgrid Matratze bekommt ihr jetzt sogar noch günstiger. Denn bei Emma läuft vom 3. bis zum 30. Oktober der große Herbst-Sale. Das heißt, ihr könnt auf Matratzentopper und andere Schlafprodukte gerade bis zu 50% sparen. Eure neue Matratze wird dabei kostenlos geliefert und sogar wieder abgeholt, falls ihr nach 100 Nächten Probeschlafen nicht zufrieden sein solltet. Mit dem Code STREAMGESTÖBER mit OE spart ihr sogar nochmal weitere 5% extra. Also schnell zugreifen unter emma-matratze.de. Und wenn es dann so richtig bequem ist, könnt ihr vom Serienbinge gleich in eure eigenen Traumwelten weiterreisen oder ausgeruht in den nächsten Serienmarathon starten.
Hab Bock.
Haben Bock. Gut. Stranger Things Staffel 5 dieses Jahr. Und eigentlich ja quasi begleitet sie uns ins nächste Jahr. Am 1.1. morgens um 3 Uhr. Wer veröffentlicht da denn eine Folge?
Noch nie haben so viele Leute verkatert ein Serienfinale geschaut.
Machen alle durch. Dinner for One war gestern. Jetzt gibt's Stranger Things Finale.
Geht dann eigentlich um 0 Uhr online?
Nee, um 3 Uhr morgens, glaube ich. Irgendwie, also ganz früh morgens.
Wenn alle dann nach Hause kommen vom Feiern. Ja, ja, super.
Erstmal Stranger Things. Gönn dir. So, aber eine Serie, die im Dezember startet. Auch eine zweite Staffel ist es. Und zwar Fallout Staffel 2. Ich weiß, du mochtest sie. Du mochtest Bunker. Du mochtest Bunkermenschen. Genau, am 17. Dezember ist es schon soweit. Dann startet die zweite Staffel. Diesmal allerdings nicht mit allen Folgen auf einmal, sondern wöchentlich geht es diesmal bis in den Februar hinein. Ich habe eigentlich gar keine wirkliche Verbindung zu den Videospielen gehabt vorher, aber die Serie, die habe ich dann noch ziemlich gefeiert. Einfach der Look und diese retrofuturistische Welt und der Humor, der da mit reinspielt, fand ich ganz fantastisch. Und natürlich Lucy, Maximus und der Ghoul sind natürlich auch in Staffel 2 wieder mit dabei und die Story führt diesmal unter anderem in die Wüstenstadt New Vegas. Mir als Nicht-Spielkenner hat das natürlich nichts gesagt, dass alle jetzt durchdrehen, dass es in New Vegas spielt. Aber ich freue mich über euren Hype, liebe GamerInnen.
Ich will eigentlich nur Kyle MacLachlan sehen.
Der spielt auch wieder mit.
Ja.
Genau. Und ich glaube, mehr Infos zur Serie bekommt ihr dann von uns näher zum Start. Und ich gehe auch stark davon aus, dass es dann eine Checkfolge zur Staffel 2 geben wird bei uns. Und noch eine gute Nachricht, Staffel 3 ist auch schon bestellt. Geht weiter, geht weiter. So, eine weitere Serie hast du mitgebracht, die vielleicht gar nicht so viele gesehen haben. aber die doch sehr gut ist.
Und das wollen wir jetzt ändern, weil das war einer meiner absoluten Lieblings-Sci-Fi-Serien der letzten Jahre. Die hat mich total überrascht und ich fand sie ganz toll. Sie heißt Dark Matter, nicht zu verwechseln mit der Sci-Fi-Serie mit der Rookie-Star Melissa O'Neill aus den 10er-Jahren, die okay war. Es ist eine Multiversums-Thriller-Serie mit Joel Edgerton. Das ist auch ein guter Agentenname, Joel Edgerton.
Wer spielt noch mit Joel Edgerton und Joel Edgerton und Joel Edgerton?
In ungefähr 700 Rollen. Auch dabei Jennifer Connelly als zumindest in einem Universum Ehefrau von Joel Edgertons Charakter. Falls ihr sie nicht gesehen habt, und viele haben sie ja nicht gesehen, darum sage ich nochmal kurz, worum es in Staffel 1 geht. Der Physiker Jason Dessen, auch so ein guter Name, wird auf dem Weg nach Hause zu seiner Familie in ein Paralleluniversum geworfen. Von sich selbst, nicht ganz sich selbst, aber fast sich selbst. Das ist ziemlich blöd, weil dort hat er seine Frau nie geheiratet, hat er seinen Sohn nie bekommen und er will verständlicherweise wieder zurück. Das ist aber gar nicht so einfach, wenn es unendlich viele Universen gibt mit unendlich vielen Alternativen zu sich selbst. Und das ist, was die Serie so absolut faszinierend macht, weil sie da richtig reingeht in diese Multiversumstheorien und sich nicht verliert darin, aber sehr, sehr viele spannende Ideen aufmacht und spannende Alternativen zu dem Hauptcharakter bietet. Auch ganz toll war der Cast um ihn herum in Staffel 1, wobei ich nicht genau weiß, wer da in Staffel 2 noch dabei ist und ich will auch nicht spoilern. Jimmy Simpson, den ihr aus Westworld kennt, und Alice Braga, zum Beispiel A Murder at the End of the World, fand ich sie ganz toll. Und natürlich Jennifer Connelly als Joel Edgertons Ehefrau, Daniela Dessen. Unglaublich fesselnd, richtig starke Geschichte, auch teilweise coole und schöne Bilder. Ja, also Apple hat da mal wieder einfach eine richtig gute Sci-Fi-Serie gemacht und ich freue mich wahnsinnig, dass es weitergeht, weil wie sie da weiter erzählen wollen, nach dem Ende von Staffel 1, uiuiui.
Ich fand die auch unglaublich lustig teilweise.
Ja, oder?
Es gibt dann später halt so einen Gruppenchat. Ich spoiler nicht, aber es gibt einen Gruppenchat von multiversalen Persönlichkeiten. Das ist köstlich, was da ausdiskutiert wird. Können wir sie nicht einfach teilen? Du nimmst sie montags, ich nehme sie mittwochs.
Fantastisch. Ach, es ist übrigens, die Serie ist übrigens gemacht von Blake Crouch, der auch den zugrunde liegenden Roman geschrieben hat aus 2016. Der Zeitläufer hieß das.
Der war aber, glaube ich, nur die erste Staffel,
ne? Die erste Staffel, genau. Deswegen ist es super spannend, wie es weitergeht. Aber er ist persönlich auch Showrunner. Deswegen, das finde ich dann immer interessant, wie die Leute ihre Geschichte selber weitererzählen. Jo.
Große Freude.
Sehr große Freude.
Und jetzt kommt ultimative Freude. 2 Jahre warte ich schon ungeduldig. Eine meiner liebsten Sci-Fi-Serien der letzten Jahre. For All Mankind kommt dieses Jahr zurück. Oder
ich
nächstes Jahr.
Innerlich.
Ich hoffe, dass es dieses Jahr zurückkommt mit Staffel 5. Ich habe sie eigentlich nach Staffel 1 schon aufgegeben gehabt, die Serie, weil sie mich überhaupt nicht interessiert hatte, so mit diesem historischen Flair. Hat mich nicht so gehuckt, aber zum Glück habe ich mir einen Ruck gegeben und hab's nicht bereut, weil die Serie einfach von Staffel zu Staffel besser und mehr Sci-Fi wird. Ganz fantastisch. Also hier, falls ihr noch nicht gesehen habt, For All Mankind folgt einer alternativen Entwicklung der Raumfahrts- und Menschheitsgeschichte, ausgehend von der Frage, was wäre, wenn nicht die Amerikaner, sondern die Sowjets zuerst auf dem Mond gelandet wären und der Wettlauf ins All nie zu einem Ende gekommen wäre. Und jede Staffel springt immer ein weiteres Jahrzehnt nach vorne. Und in Staffel 5 befinden wir uns dann jetzt in den 2010er Jahren. Und ja, ich hoffe, dass jetzt mit etwas Glück dieses Jahr schon kommt, die Staffel. Aber das ist nicht alles, was wir von For All Mankind bekommen. Nächstes Jahr, 2026, kommt das erste Spin-off zu For All Mankind und es heißt Star City, eine Serie aus der Welt von For All Mankind, und das nimmt allerdings jetzt die Perspektive der Sowjetunion ein und beleuchtet die Erlebnisse russischer Kosmonauten, Ingenieure und KGB-Agenten hinter dem Eisernen Vorhang in den 70er Jahren. Also das spielt so ein bisschen parallel zur ersten Staffel dann von For All Mankind und wird wahrscheinlich auch nicht diese Zeitsprünge machen. Finde ich ein bisschen schade, weil es dann weniger Sci-Fi ist, aber trotzdem interessant. Auch interessant, die Hauptrolle spielt Rhys Ifan, a.k.a. Otto Hightower aus House of the Dragon. Der spielt einen Raumfahrtingenieur. Genau. Sonst ist noch nicht so viel dazu bekannt zu der Serie, aber werd auf jeden Fall reinschauen. Ich werde nicht den Fehler machen, wie bei For All Mankind, und es sehr schnell aufgeben. Du bist auch Fan von For All Mankind.
Ja, ich bin riesiger Fan und ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Staffel. Es ist wirklich, das ist eine dieser Serien, die wird einfach immer besser und besser und ist mit jeder Folge komplett atemberaubend. Bin sehr, also mich huckt jetzt das Thema vom Spin-off gar nicht, muss ich gestehen. Aber ich werde es trotzdem gucken, weil ich weiß, wie qualitativ absolut Bombe die Mutterserie ist. Deswegen werde ich da auch reingucken. Ich meine, auf zum Beispiel auf die Walking Dead Spin-offs hatte ich auch keine Lust. Und dann stellt sich heraus, toll.
Toll. Vielleicht gibt es dann ja auch mal ein paar Gastauftritte. Vielleicht haben sie das Spin-off auch einfach nur dazu gemacht, um irgendwie eine Chance zu finden, um Joel Kinnaman weiter in diesem Universum zu haben, weil der einfach, der ist halt irgendwann mal zu alt. Die Serie springt ja jedes, immer ein Jahrzehnt weiter und mehr Make-up können sie ihm jetzt mittlerweile auch nicht mehr draufquatschen an Falten.
Nur noch Falten und...
Bis eine Technologie entwickelt wird, der in Kryostase... genau. Das sind dann unsere Hirngespinste für Staffel 6 vielleicht. So, und jetzt geht's nochmal zurück ins Star Trek-Universum.
Nochmal zurück ins Star Trek-Universum. Man kann nicht genug Star Trek haben, ist eins meiner Lebensmotto. Deswegen stelle ich euch jetzt die zweite vor, die bald startet. Ein Rückkehrer, Star Trek Strange New Worlds, kommt mit Staffel 4 zurück. Ich glaube, Staffel 5 gibt's auch noch, aber das ist dann die letzte, ne?
Genau.
Das heißt, die vorletzte Staffel erwartet uns voraussichtlich nächstes Jahr bei Paramount Plus. Haben wir schon etabliert, da ist alles, was durch die Sterne fliegt, gesammelt. Und die dritte Staffel, die kam gerade raus. Ich habe sie gerade in einem Zuge gebinged und war wieder glückselig. Und die vierte Staffel kommt nächstes Jahr schon. Und worum geht's? Es spielt eine Dekade vor der Originalserie, Raumschiff Enterprise. Falls ihr die in Strange New Worlds noch gar nicht reingeguckt habt. Und es geht eben darum, bevor Kirk das Kommando übernimmt, sitzt Pike auf dem Sessel auf der Brücke. Und es ist aber mehr oder weniger eine Fall-der-Woche-Serie, so wie die Originalserie. Die Crew, ganz, ganz, ganz tolle Charaktere, manche mehr bekannt als andere. Spock ist zum Beispiel auch mit dabei. Haben jede Folge ein neues Geheimnis in den Weiten des Universums. Und die Folgen spielen auch mit unterschiedlichen Genres. Hat doch so einen kleinen Meta-Touch. Genres, die alle so, seitdem die Originalserie gelaufen ist, erfunden wurden. Es gibt so 50er-Jahre Whodunits oder Zombie-Horror oder Musical oder... alles Mögliche. Es werden viele Tränen geweint, viele Lacher gelacht und
es wird viel gekocht.
Es wird viel gekocht. Das ist vielleicht das Allerbeste dran. Mhm. Kirk versammelt nämlich die seine
Pike.
Himmelherrgott.
Es gibt aber den lädt er auch ein.
Es gibt auch diverse Kirks in der Serie, aber hier geht's natürlich um Pike. Und geschrieben beziehungsweise als Showrunner fungiert hier wieder Kurtzman, wie auch bei Starfleet Academy. Und er hat das gemacht gemeinsam, beziehungsweise er macht das gemeinsam mit Akiva Goldsman. Der hat ja auch schon tausend Sachen gemacht, wie iRobot, Transformers, The Last Night, Fringe. Also alles dabei, von gut bis, naja. Und Jenny Lumet oder Lumet, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, die ist auch sehr stark in das ganze Star Trek-Universum involviert. Also da sind echte Kenner am Start, die genau wissen, was sie selber sehen wollen von Star Trek und die Fans sehen wollen. Mit dabei natürlich wieder Anson Mount als Captain Pike, Ethan Peck als Dr. Spock. Das klingt so schön, oder? Peck als Spock, herrlich. Übrigens der Enkel von Gregory Peck, oder irgendwie so?
Ja, der Enkel.
Rebecca Romijn, die ihr noch als Mystique aus den älteren X-Men-Filmen kennt.
Und nächstes Jahr ist auch wieder als Mystique.
Tatsache, sie ist als Una dabei, gleich mehrfach Auftritte nächstes Jahr von der tollen Rebecca. Christina Chong als Laan, Selena Rose Gooding als Uhura, die mit der wundervollsten Stimme von allen. Genau, und Dr. M.
Benger.
Dr. M. Benger ist natürlich auch wieder mit dabei, gespielt von dem tollen Babs Wolusan Mokun. Und ich freue mich einfach nur riesig. Natürlich auch noch ganz viel andere wie Nurse Chapel
und Ortegas.
Und Ortegas, ja, die auch noch eine größere Rolle jetzt in Staffel 3 bekommen
hat. Ich habe die ganze Serie lang gewartet, dass sie endlich mal so ein bisschen, sie war immer so im Hintergrund, sie hatte mal so einen richtigen Spotlight hat sie verdient und dann hat sie in Staffel 3 einfach die beste Folge der ganzen Staffel bekommen.
Absolut, die fantastische Pilotin der Enterprise in der, jetzt wollte ich schon wieder Kirk sagen.
Christopher Pike.
Ich habe auch oft drüber zu reden. Gehen wir zur nächsten Serie, die auch super, super spannend wird.
Genau, wenn euch Fallout nicht genügend Bunker-Stuff bietet, dann gibt's Silo bei Apple TV Plus. Und da kommt jetzt endlich die dritte Staffel bald schon. Das Ganze ist eine Adaption der Romantrilogie von Hugh Howey mit Rebecca Ferguson in der Hauptrolle. Und die Serie ist wirklich ganz fantastisch. Also wenn ihr noch nicht reingeschaut habt, holt das unbedingt nach. Es geht um die letzten Überlebenden der Menschheit, die in einem 144 Stockwerke tiefen Betonsilo unter der Erde leben, in einer dystopischen Klassengesellschaft voller strikter Regeln, Verschwörungen und Geheimnissen. Und die ersten beiden Staffeln hatten den ersten Roman verfilmt und die zwei verbleibenden, es kommen noch Staffel 3 und 4, die sind dann auch der Abschluss der Serie, die basieren dann auf Buch 2 und 3. Genau, also insgesamt gibt's 4 Staffeln davon, geil. Und ich bin schon sehr gespannt, wie sie das umsetzen, weil zum Beispiel Buch 2 ist eigentlich ein Prequel/Spin-Off des Ganzen. Und ich denke mal, vielleicht mischen sie auch beide Bücher, damit Rebecca Ferguson ein bisschen mehr zu tun kriegt und nicht erst am Ende der Staffel für eine Szene auftaucht. Aber in Staffel 3 werden natürlich jetzt auch die Ursprünge des Silos beleuchtet, was ist mit der Welt vor 300 Jahren passiert. Wie konnte ein kleiner Petspender vor 300 Jahren irgendwann in diesem Silo landen? Wir werden eine bestimmt sehr emotionale Geschichte darüber erfahren in Staffel 3. Ich freue mich jetzt schon, ich bin mega gehypt. Genau, es gibt noch keinen Starttermin. Ich denke mal, dass sie jetzt im Frühjahr 2026 startet und die vierte Staffel wird gerade schon gedreht.
Geil.
Geil, ne?
Ah, habe ich richtig Bock. Also ich fand ja Staffel 2 schon um einiges schwächer als Staffel 1, aber nichtsdestotrotz habe ich so Bock, mehr aus diesem Universum zu erfahren. Und Rebecca Ferguson geht einfach immer.
Das habe ich auch viel gelesen, dass die zweite Staffel, die hatte so ein bisschen dramaturgische Probleme, weil sie halt so aufgesplittet war. Ich hoffe, das kann sich jetzt nochmal ändern, weil jetzt nochmal so ein komplett anderer Engel von dieser Geschichte kommt, dass wir so das Prequel so teilweise noch mitbekommen.
Also das, was wir, von dem wir eigentlich schon viel mehr sehen wollten, kriegen wir jetzt auch tatsächlich zu sehen. Die Hintergründe.
Mehr Hintergründe. Hey. Es gibt noch mehr Twists. Bis zum Ende gibt es Twists. Du weißt noch gar nichts, was mit diesem Bunker auf sich hat. Genau. Apropos Bunker.
Psst, Max. Nicht das B-Wort sagen bei dieser Serie.
Also irgendwann muss doch mal der Punkt gekommen sein, wenn die Serie 3 Staffeln hat, nennen wir sie dann immer noch die Politthriller-Serie mit eventuell einem Twist, oder?
Ich werde so tun, als wüsstet ihr nicht genau, worum es in Paradise geht. Ich habe ganz am Anfang dieses Podcasts, jetzt schlagen wir den Bogen, über diese Serie schon geredet und dass es eine meiner liebsten Sci-Fi-Serien war zuletzt. Es kommt nächstes Jahr Staffel 2 zu Disney Plus. Siehst du, Disney hatten wir noch gar nicht so oft heute, ne? Zu Disney Plus. Und ja, also für mich war es eine der größten Serienüberraschungen zuletzt.
Und aus Gründen.
Aus Gründen. Es ist ein Thriller. Wir haben sie natürlich hier drin. Ihr seid Sherlock-mäßig unterwegs bestimmt. Ist natürlich eine Sci-Fi-Serie, sonst wäre sie nicht in diesem Podcast. Aber man weiß am Anfang noch nicht, warum. Und das will ich euch auch gar nicht spoilern. Es gibt einige Twists und Entfaltungen in der gesamten ersten Staffel, die ziemlich reinhauen und spannend sind. Es geht um Xavier Collins, gespielt von Sterling K. Brown. Der ist auch eine Naturgewalt für sich, dieser Mann. Toller Schauspieler. Er ist ja so ein Typ in einem Vorstadthaus, geht auf einen Jogging-Morgenlauf zufälligerweise zum Haus des Präsidenten rüber. Und oh, der Präsident ist tot. Das ist kein Spoiler.
Warum lebt er in so einer kleinen Vorstadt?
Genau, warum lebt er in so einer kleinen Vorstadt? Warum joggt er da zum Präsident? Warum lebt der Präsident nicht im Weißen Haus? Und es gibt sehr viele Fragen. Und als er dann wird alles ganz seltsam. Und als er dann wieder zurück nach Hause läuft, dann sieht man ein paar so Sachen. Leute bezahlen alle mit Armbändern am Kiosk. Es gibt ein digitales Schild an der Bushaltestelle, wo drauf steht: Sonnenuntergang heute 2 Stunden später wegen Wartungsarbeiten. Und dann geht's natürlich los mit dem Überlegen, oh, hier ist irgendwas aber ganz komisch. Das Ganze präsentiert uns der Macher von This Is Us, Dan Fogelman, der auch hier als Showrunner fungiert und der natürlich schon Sterling K. Brown in This Is Us bestens angeleitet hat. Und neben Sterling K. Brown sind James Marsden als Präsident, Cal Bradford mit dabei.
Als toter Präsident.
Aber keine Sorge, genau. James Marsden kennt ihr zum Beispiel als Sonic-Papa aus den Hollywood-Filmen. Ganz toll.
Oder noch als ein X-Men-Star, der nächstes Jahr zurückkehrt.
Cyclops, ja. Hieß er doch. Ja. Der mit den Laseraugen.
Scott Summers.
Einer meiner liebsten X-Men. Kontroverse Meinung, aber
neben
ja.
Neben Mystique.
keine Sorge, er ist nicht nur in der ersten Folge dabei, man sieht ganz viele Rückblenden. Er ist quasi einer der Hauptdarsteller der ersten Staffel. Und ich hoffe sehr, dass sie ihn auch in Staffel 2 wieder zurückbringen. Ich meine,
Vielleicht hat er noch einen Zwillingsbruder.
Da ist er halt immer noch tot, aber man kann ja noch mehr Flashbacks machen, wenn man möchte, wie das alles zustande kam. Und ganz, ganz toll ist Julian Nicholson als Samantha Redman. Und die kennt ihr zum Beispiel aus Masters of Sex oder Mare of Easttown. Sie ist mein absolutes Highlight neben der Romance von Sterling K. Brown und James Marsden in Staffel 1. Sarah Shahi ist als Dr. Gabriela Torabi mit dabei. Ihr kennt sie zum Beispiel aus The Rookie oder Person of Interest. Auch ganz wunderbar. Und das Ganze ist so eine Mischung aus Whodunit, hat so 90s Harrison Ford Thriller Vibes. Gleichzeitig ist es aber auch eine Mystery Box Serie, die sich so ein bisschen wie Silo hatten wir gerade anfühlt oder Westworld, wo man irgendwie sich die ganze Zeit fragt, hä? Und die Kombination ist tatsächlich ziemlich geil. Sie verfolgt auch so ein bisschen das Lost Flashback Prinzip. Jede Folge erfährst du mehr über einen Charakter und das ergibt dann am Ende der ersten Staffel ein ziemlich cooles Bild des Ganzen. Da kommen dann noch mehr Twists und aus verschiedensten Gründen bin ich sehr hyped auf Staffel 2.
Freue mich auch schon sehr. Aus Gründen. Ein Grund übrigens ist Shailene Woodley, die in der zweiten Staffel im Cast dabei ist. Divergent, Big Little Lies.
Ich bin gerade schockgefroren.
Achso, du bist schockgefroren.
Ich bin schockgefroren, weil ich das nicht wusste und weil ich glaube, sie ist hat komische Sachen in Interviews gesagt, aber sie ist eine ganz tolle Schauspielerin.
Schauen wir mal. So, und jetzt bleiben wir noch bei Disney Plus für die letzte Serie. Die letzte noch laufende Star Wars Serie, die Star Wars Live Action Serie, kehrt nächstes Jahr zurück. Und zwar Ahsoka. 3 Jahre Bandspause.
Wirklich?
Ja, 3 Jahre Pause. Jetzt kommt die zweite Staffel. Es dauert natürlich erstmal, bis eine zweite Staffel bestellt wird. Und dann wird sie irgendwann gedreht und es dauert alles ewig. Naja, jetzt kommt sie endlich. Ich freue mich. Ich weiß, viele mochten die Ahsoka Tano Serie nicht so. Ich erkenne auch die Schwächen von der Serie, dramaturgisch gesehen. Aber ich liebe einfach diese Star Wars Rebels Charaktere und Ahsoka Tano natürlich. Und freue mich, mehr von diesen Live-Action-Versionen von ihnen zu sehen. Und interessant wird Staffel 2 natürlich, um zu entdecken, wie und ob das Ganze oder die Geschichte von Ahsoka Tano und dem Bösewicht Thrawn mit dem nächsten Star Wars Film irgendwie in Zusammenhang steht. The Mandalorian und Grogu, der kommt nämlich nächstes Jahr im Mai schon. Ich denke mal, Ahsoka kommt danach erst. Bin ich gespannt, wie das Ganze verbunden ist. Ich denke mal, im Spätsommer ist jetzt mal so meine Prognose, dass die Serie startet vielleicht. Ja, freue ich mich drauf. Rosario Dawson als Ahsoka Tano. Muah, Chefskiss.
Fantastisch.
So, damit sind wir auch schon durch mit unserer kleinen Science-Fiction-Vorschau. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir auf den ein oder anderen Titel davon. Eine Übersicht der vorgestellten Serien findet ihr dann nochmal in den Shownotes. Genau, und wir haben jetzt natürlich uns nur auf Serien konzentriert, die wirklich schon konkret sind und auch gedreht werden, beziehungsweise schon gedreht wurden. Aber natürlich gibt es noch viele weitere spannende Sachen, die in Entwicklung sind. Besonders interessiert verfolge ich zum Beispiel, was Amazons nächstes großes Sci-Fi-Ding eigentlich werden könnte. Die haben nämlich mehrere Projekte in Planung, aber sich noch nicht so wirklich festgelegt, wo sie wirklich all ihr Geld reinballern wollen. Das ist ja zum Beispiel einmal hier Warhammer 40k, die von Henry Cavill mitproduzierte Military Sci-Fi-Serie. The Captive's War, da lege ich all mein Geld drauf. Ich will das unbedingt sehen. Das wäre die neue Serie der Expanse-Macher. Die haben nämlich eine neue Buchtrilogie gestartet. Da kommt jetzt, glaube ich, Anfang nächsten Jahres das zweite Buch raus. Und Amazon hat sich natürlich direkt die Rechte daran gesichert. Ich hoffe, dass sie es verfilmen. Das ist nämlich eine Alien-Invasions-Story. Und natürlich, was du bestimmt am meisten sehen möchtest, Mass Effect, oder?
Ich habe Mass Effect nie gespielt tatsächlich.
Ach.
Warhammer 40k habe ich auch nie gespielt. Aber Expanse habe ich gesehen.
Ja, dann sind wir wahrscheinlich
gelesen,
eher bei Expanse.
Ne? Ich finde alle drei Sachen spannend. Aber am ehesten bin ich bei dem Expanse-Nachfolger tatsächlich da. Krieg Gänsehaut.
Oder einfach eine neue Staffel Expanse wäre auch geil. Da sind noch drei Bücher, die nicht verfilmt wurden. Ne? So, das war's jetzt aber wirklich für heute. Danke, Andrea, für die ganze Sci-Fi-Vorfreude.
Es hat so viel Spaß gemacht.
Wir sehen uns dann bei der Jahresvorschau nächstes Jahr wieder. Kannst du die Hälfte nochmal wieder mitbringen einfach.
Gerne, gerne.
Damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First time players can get $25 in free entries plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.